Die Wirtschaftslage im Norden Kaliforniens erlebt zurzeit eine Hochkonjunktur. Üppige Gehälter im Silicon Valley treiben Mieten und Lebenshaltungskosten nach oben. Gleichzeitig aber wird eine zunehmende Verarmung der Menschen in zahlreichen Städten offensichtlich. Viele Normalverdiener können sich keine Wohnung mehr leisten und auch keine Gesundheitsversorgung. Ein Hoffnungsschimmer war das Krankenversicherungsprogramm Obamacare. Doch von dem einstmals ambitionierten Projekt eines öffentlichen Gesundheitswesens für alle ist nicht viel übrig geblieben. Das Elend nebenan. Wie nahe am Silicon Valley die Armut grassiert, schildert Andreas Bueke in seinem Beitrag für Camino in HR2 Kultur.
Das ist das Men's Shelter, Berkeley Food and Housing, building opportunities for self-sufficiency.
I think the homeless situation here.
Hier in der Region um die Bucht von San Francisco ist die Situation der Obdachlosigkeit heute schlimmer, als ich es je zuvor erlebt habe. Schlimmer noch als während der Reagan-Rezession Anfang der 80er Jahre. Damals hat die Obdachlosigkeit enorm zugenommen. Jetzt haben wir eine ständige Unterschicht. Leute, die auf der Straße leben.
Der Sozialarbeiter Robert Barra war 25 Jahre alt, als er den Posten des Koordinators einer Notunterkunft der lutherischen Kirche in Berkeley übernommen hat. Jetzt ist er 66 und arbeitet noch immer dort.
Wenn du durch die Stadt läufst, siehst du an allen Ecken Wohngebäude in den Himmel wachsen. Doch die Leute, die wir unterstützen, werden sich die Mieten dort nicht leisten können. Die Arbeiterklasse kann keine $3,000 im Monat für eine Wohnung zahlen.
Gentrifizierung in der Bay Area im Norden Kaliforniens bedeutet häufig, Informatiker und Ingenieure verdrängen Arbeiter und Alte. Das Monatsgehalt eines mittleren Angestellten der großen Technologiefirmen wie Google, Facebook und Amazon liegt häufig höher als das Jahreseinkommen eines Rentners. Manche Mieten steigen innerhalb kurzer Zeit um zweistellige Prozentzahlen. Fast täglich landen ganze Familien auf der Straße. Berkeley, das hippe Universitätsstädtchen im Norden Kaliforniens. Auf den Straßen treffen profilierte Akademiker auf altersweise Analphabeten, neugierige Urlauber auf obdachlose Lebenskünstler. Die Kanadierin Cheryl und ihre Freundin Ruby sind zu Besuch in Berkeley. Sie haben nicht damit gerechnet, in dem wirtschaftlich boomenden Kalifornien auf so offensichtliches Elend zu treffen.
Eines Morgens, als wir vor unserem Hotel auf ein Taxi gewartet haben, sprach uns eine junge Frau an. Sie fragte, ob sie sich in unserem Badezimmer duschen dürfe. Das macht sie wohl öfter. Wenn niemand hinschaut und eine Zimmertür offen steht, weil die Leute ausgecheckt haben, geht sie rein und duscht.
Obdachlosigkeit ist seit Jahrzehnten eines der gravierendsten sozialen Probleme der US-amerikanischen Städte.
So many homeless, so many panhandlers.
Es gibt so viele Obdachlose und Bettler. Wir haben buchstäblich Hunderte gesehen. Es ist traurig, ihre Lage ist so hoffnungslos. Sie sind hungrig, bedürftig. Kinder, Erwachsene, junge Leute, alte Leute. Bei uns in Kanada gibt es das auch, aber nicht in diesen Mengen.
Es scheint, als ob überall, wo wir hingehen, Leute auf den Bänken schlafen, mit Einkaufswagen daneben. Darin transportieren sie all ihr Hab und Gut. Das ist ihr Leben.
Sie schlafen in Zelten oder sogar in Kartonkisten. Wirklich, manche wohnen in Kartons. Es ist tragisch.
Eben habe ich diesen Karton gefunden. Die Verpackung eines großen Fernsehbildschirms. Ich habe ihn aufgehoben und gedacht, cool, Karton, Isolierung. Meine Luftmatratze ist nicht groß genug für meinen Schlafsack. Er ist eigentlich für zwei Personen gedacht. Aber ich habe keine zweite Person, die mit mir schläft.
Der 20-jährige Jason breitet seine Schlafstätte vor einem indischen Restaurant aus. Die Eingangstür wurde vor ein paar Minuten verriegelt. Einige Meter weiter entfernt beendet ein Straßenmusiker seine Performance. Berkeley ist Standort einer der bekanntesten Universitäten der Welt. Viele Wohngegenden sind den Wohlsituierten vorbehalten. Zudem hat der Boom im nahegelegenen Silicon Valley während der letzten Jahre den Preis des Wohnens nach oben getrieben. Die Vorstellung, Jason könnte sich eine eigene Wohnung mieten, ist völlig illusorisch. Er hält sich mit kleinen Hilfsarbeiten über Wasser und könnte mit seinem Monatseinkommen nicht einmal eine Wochenmiete zahlen. So legt er seinen dürren Körper die Nacht über direkt neben einen Mülleimer, in dem gerade eine junge Frau aus Honduras auf der Suche nach Verwertbarem wühlt.
Ich sammle Flaschen aus dem Restaurant. Das Glas verkaufe ich.
Nicht weit entfernt stehen Zelte am Straßenrand. Kleine Buden aus Pappe schützen vor der abendlichen Kälte. Ein Mann hat ein kleines Lagerfeuer entfacht. Jetzt sitzt er schweigend vor den Flammen. Den Anblick solcher Szenen empfindet die kanadische Touristin Ruby als verstörend.
Die USA sind eine großartige Nation. Aber mein Gott, sie kümmern sich nicht um ihre Bedürftigen. Sie tun es einfach nicht. Ich finde, sie könnten ruhig etwas von Kanada lernen. Ernsthaft. Wir versuchen, den Menschen zu helfen. Mit Gesundheitsdiensten und Wohnraum.
Im Fall von Berkeley trifft die alteingesessene Bevölkerung keine Schuld. Im Gegenteil. Die Berkeleyaner sind für ihre engagierte Grundhaltung bekannt. Gerade die Kirchen haben ein enges, karitatives Netz geknüpft, in dem Obdachlose in vielen Projekten Hilfe finden können. Doch diese soziale Infrastruktur zieht noch weitere Bedürftige an, so wie Jason. Er ist aus Stockton gekommen, einer Stadt keine 100 Kilometer entfernt im Landesinneren. Dort ist die Situation noch trostloser.
That would be the traffic signal letting people know that they can cross.
Dieses Piepsen ist das Ampelsignal, damit die Leute wissen, dass sie über die Straße gehen dürfen.
Auf dem gegenüberliegenden Bordstein sitzt ein Mann, Ende 50, mit langem weißen Bart. Den hat er zu einem dünnen Zopf geflochten.
My name is Robert Del Schroeder.
Mein Name ist Robert Del Schroeder. Ich lebe seit dem Tod meiner Freundin auf der Straße. Mit ihr hatte ich alles, was man sich wünschen kann. Wir haben in einer Doppelhaushälfte gewohnt. Mein Vermieter mochte mich. Aber wenn du deine Liebe und deine Seelenverwandte verlierst, dann haben die Dinge keinen Bestand.
Die meisten Obdachlosen der USA leben in den Staaten des Westens. Kalifornien, Oregon und Washington State. Dort, wo die Tech-Industry besonders erfolgreich ist. Im Jahr 2017 lebten in den drei Staaten 168.000 Menschen auf der Straße. 10% mehr als im Jahr zuvor. Einige Städte haben den Notstand ausgerufen, obwohl das eigentlich für die Tage nach einer Naturkatastrophe vorgesehen ist. Die Touristin Cheryl ist erschüttert.
Wer mit der Schnellbahn nach San Francisco fährt, sieht draußen neben der Strecke noch mehr Zelte. Es ist elendig, furchtbar.
Den Schock der beiden kanadischen Touristinnen beim Anblick der allgegenwärtigen Armut kommentiert der Sozialarbeiter Robert Barra mit unverhohlenem Sarkasmus. Die Obdachlosigkeit gehöre halt zur Folklore der USA.
In diesem Land sind die Menschen frei. Du bist frei, reich zu werden oder frei, obdachlos zu sein. Du bist frei, krank zu werden oder du bist reich. Dann wird dir geholfen.
Wenn man die USA insgesamt betrachtet, ist die Zahl der Obdachlosen in den vergangenen Jahren leicht zurückgegangen. Das liegt vor allem am Engagement vieler Hilfsorganisationen. Einige nutzen Gelder und Mittel, die sie eigentlich für Entwicklungshilfe in Ländern des globalen Südens vorgesehen hatten. Doch mit der Entwicklung an der Westküste der USA können auch sie nicht mithalten, meint die Sozialwissenschaftlerin Monique Parrish.
Man kann es nicht fassen. Ich habe viele Jahre lang als Entwicklungshelferin in Afrika gearbeitet. Trotzdem bin ich von dieser Situation geschockt. Wir leben in erschreckenden Zeiten.
Die USA haben keine Tradition eines breiten öffentlichen Gesundheitswesens. Lange Zeit über hat der Staat große Bereiche der Versorgung, der Privatwirtschaft, karitativen Einrichtungen und den Kirchen überlassen.
Bevor der Rest der Welt zu der Überzeugung kam, dass Gesundheitsversorgung ein Recht ist und kein Privileg, waren es die Arbeitgeber in den USA, die ihren Angestellten Versorgungspläne angeboten haben. Als eine Art Anreiz, um sie langfristig zu binden. So wurde der Bedarf gedeckt. Das zumindest meinten die Privilegierten. Aber natürlich ist längst nicht jeder in den Genuss dieser Vorteile gekommen.
Erläutert Carrie Bass Deschen, Pastor an der lutherischen Church of the Cross in Downtown Berkeley. Er sitzt an einem Schreibtisch voller Predigtmanuskripte und theologischer Bücher. In einem kleinen Bastkörbchen daneben liegen mindestens ein Dutzend Tablettenschachteln.
Now, I'm speaking as somebody who has had HIV.
Ich spreche hier als jemand, der seit 1989 HIV infiziert ist. Schon als junger Mann bekam ich eine Krankheit, deren Behandlung sehr teuer ist. Ich habe nie so gedacht wie jemand, der keine medizinische Versorgung braucht. Ich war immer auf Unterstützung angewiesen.
Pastor Deschen ist gerade dabei, einen Jahreshaushaltsplan zu redigieren, den er dem Sozialkomitee der Gemeinde vorstellen wird. Es geht um die Finanzen der Suppenküche für Obdachlose, die seit einigen Jahren von dem Komitee gesponsert wird.
Einige Leute glauben, du willst ihnen etwas wegnehmen, wenn du sie bittest, anderen Menschen zu helfen. Sie haben diese Haltung: Ich habe sehr hart für all das Geld gearbeitet, das ich habe. Weshalb sollte ich mehr Steuern zahlen, damit jemand anderes eine bessere Gesundheitsversorgung bekommt? Ich kann diese Einstellung nicht wirklich verstehen. Aber ich weiß, dass es sie gibt.
Der Pastor trägt ein T-Shirt mit dem Logo einer Hardrock-Band. Die Musik beruhige seine Nerven in dem stressigen Alltag zwischen Sozialarbeit und Gemeindepflege, sagt er.
Ich glaube, dass wir als Christen den Wert der Menschlichkeit ehren, wenn wir für unseren Nächsten sorgen. Jesus Christus war ein Freund der Ärmsten. Er stand denen zur Seite, die Hilfe brauchten. Er hat die berührt, die ausgestoßen waren. Christus hat Menschen geheilt. Wer kranke Menschen versorgt, der handelt im Sinne Christi. Er hat gesagt: Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.
Doch diese Bibelstelle steht zurzeit nicht besonders hoch im Kurs.
Unter den Christenmenschen der Vereinigten Staaten gibt es eine Fokussierung auf ihre persönliche Beziehung zu Gott. Es geht ihnen darum, besser zu sein, besser gegenüber Gott. Aber diese Frommen vergessen den Teil über das Bessersein gegenüber dem Nächsten. Die USA sind stolz darauf, dass hier ein paar Leute sehr, sehr, sehr viel, absurd viel Geld verdienen. Ich sehe das anders. Ich denke, wir sollten diese Wertschätzung der Gier loswerden. Sie ist furchtbar.
Unterdessen hat es sich Jason auf dem großen Pappkarton gemütlich gemacht. Ab und zu treten Passanten auf den Rand seines Schlafsacks. Er bleibt gelassen.
Das sind Studenten. Die meisten sind freundlich zu mir. Obwohl, eigentlich schauen sie immer nur auf ihre Mobiltelefone. Für sie bin ich unsichtbar, aber das ist mir egal. Warum sollte ich einen Rattenarsch darauf geben, was die denken?
In der Umgebung von San Francisco leben viele Menschen, die zwar eine feste Anstellung haben, sich aber trotzdem keine Wohnung oder einen Arztbesuch leisten können. Jason war noch nie irgendwo angestellt. Eines Tages hat ihm der Arzt seiner Mutter geraten, er solle einen Schizophrenietest machen. Da brach er die Highschool ab und begann sein Leben auf der Straße. Das Nationale Institut für mentale Gesundheit schätzt, dass mehr als 8 Millionen US-Amerikaner an einer bipolaren Störung oder Schizophrenie leiden. In einem Bericht des Bundesministeriums für Stadtentwicklung steht: Mindestens ein Viertel der etwa 600.000 Obdachlosen in den USA bräuchten dringend eine Psychotherapie. Diese Zahl hält die Aktivistin für psychische Gesundheit Kim Mamerill für noch viel zu gering.
Überall in Berkeley kann man kranke Menschen auf der Straße sehen. Übrigens wirst du auch sterbende Menschen sehen. Und vor allem Menschen, die an mentalen Krankheiten leiden. Es ist erschreckend zu beobachten, wie viele überhaupt nicht mehr funktionieren. Sie haben eine verzerrte Wahrnehmung der Wirklichkeit oder sind geistig extrem eingeschränkt. Einige wären vielleicht offen für Unterstützung, doch sie sind nicht mehr in der Lage, die Angebote wahrzunehmen. Sie sind mit ihrer Existenz überfordert.
In den staatlichen Kliniken für Psychiatrie der gesamten USA gibt es nur 35.000 Betten. 10-mal mehr Hilfsbedürftige landen in den Gefängnissen. 350.000 Häftlinge gelten als psychisch krank. Kim Mamerill bemüht sich um Hilfe für diejenigen, die auf der Straße allein gelassen werden.
Wenn ich einen eingerollten Körper auf dem Bürgersteig sehe, schaue ich mir die Person genauer an. Vor ein paar Tagen sah ich eine Frau und wusste sofort, dass sie die Nacht nicht überleben würde. Es war zu kalt und sie bewegte sich nicht. Ich habe die Polizei alarmiert unter dem Vorwand, diese Frau wird den Fahrradweg nur frei machen, wenn ihr sie mitnehmt. Das hat geklappt. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht.
Kim Memorial glaubt nicht, dass sich die Situation in absehbarer Zeit ändern wird. So sieht es auch Robert Del Schroeder. Der letzte Hoffnungsschimmer, an den er sich erinnern kann, war die von Präsident Obama angestoßene Gesundheitsreform.
Obamacare war ein gutes Projekt. Ich halte die Idee einer universellen Gesundheitsversorgung für sinnvoll. Alle Bürger sollten irgendeine Krankenversicherung haben, genau wie jeder Mensch einen Ort zum Wohnen haben sollte. Dann könnte man seine Probleme in einem Haus lösen, anstatt auf der Straße.
Die letzte große Reform des öffentlichen Gesundheitswesens der USA hatte Präsident Lyndon Johnson in den 1960er Jahren durchgesetzt. Damals wurde das Medicare-Programm für Senioren und das Medicaid für die Ärmsten eingerichtet. Seither gab es kein so ambitioniertes Reformprojekt des Gesundheitssektors wie Obamacare. Endlich sollten die 20% der Bevölkerung, die bisher keine Krankenversicherung hatten, einen günstigen Zugang ins Gesundheitssystem bekommen.
Ich glaube, die Leute wollen eine Gesundheitsversorgung für alle, damit es der gesamten Gesellschaft gut geht. Wenn es allen gut geht, ist das besser für jeden, ob reich oder arm.
Offiziell heißt Obamacare Affordable Care Act, das Gesetz für eine bezahlbare Gesundheitsversorgung. Um dieses Ziel zu erreichen, wurden Millionen US-Amerikaner verpflichtet, eine Krankenversicherung abzuschließen. Staatliche Subventionen sollten die Versicherungsprämien günstig halten. Die Beteiligung vieler junger, gesunder Menschen sollte das System stabilisieren. Anfangs hat die Reform einiges bewirkt, erinnert sich der Sozialarbeiter Robert Barra.
Für die bedürftigsten Leute begann ein richtiger Boom. Durch Obamacare hatten sie plötzlich Zugang zu Gesundheitsdiensten. Jemand kümmerte sich. Aber die derzeitige Regierung und die republikanische Mehrheit im Kongress machen die Hölle heiß, um das wieder abzuschaffen.
Während der Essensausgabe im großen Saal des Gemeindehauses der lutherischen Church of the Cross wird jeder Plastikstuhl genutzt. In der langen Warteschlange stehen Menschen, die so viel für ihre Miete zahlen müssen, dass nicht genug für Nahrungsmittel übrig bleibt. Die meisten aber sind obdachlos. Sie können sich keine eigene Wohnung leisten, egal welchen Beruf sie mal ausgeübt haben.
Mein Name ist Vance Armour. Ich lebe als Obdachloser in Berkeley. Früher war ich Rechtsanwalt. Ich habe auf verschiedenen Ebenen des Justizsystems der Vereinigten Staaten gearbeitet, an Bundesgerichten und an lokalen Gerichten. Einige der Entscheidungen, die ich erfolgreich herbeigeführt habe, sind in Büchern veröffentlicht.
Viele Obdachlose in Berkeley erzählen Geschichten über ihre Vergangenheit, die wenig glaubwürdig sind. Da gibt es angebliche Verwandte der britischen Königsfamilie oder Opfer kommunistischer Geheimdienste. Aber die Geschichte von Vance Armour kann Pastor Deschen bestätigen.
Zu viele Selbstmordversuche. Ich gebe zu, dass ich unter Depressionen leide. Manchmal habe ich wirklich schlimme Depressionen. Die Medikamente haben alles noch schlimmer gemacht.
Auch Obamacare konnte nicht helfen. Das Projekt sei von Anfang an schlecht geplant, meint Pastor Deschen.
Obamacare war ein furchtbarer Kompromiss, um die Unterstützung der Versicherungsunternehmen zu bekommen. Eigentlich sollte es darum gehen, armen Leuten Zugang zu einer Krankenversicherung zu geben. Aber dann sind die Beiträge immer weiter gestiegen, weil immer weniger wohlhabende Leute verpflichtet wurden, mitzumachen.
Unter den Kirchen gibt es keine einheitliche Haltung zu Obamacare. Der lutherische Pastor Deschen versucht einen ökumenischen Brückenschlag.
Ich spreche jetzt mal ein Lob auf die römisch-katholische Kirche aus. Sie fordert deutlich, dass die Regierung sich mehr um die Gesundheitsversorgung der Ärmsten kümmert. Doch dieser Aufruf bezieht sich leider nicht auf Dienstleistungen zur reproduktiven Gesundheit. Das ist ein ganz anderes Thema.
Einer der kontroversesten Abschnitte des Gesetzes vergünstigt den Zugang zu Methoden der Geburtenkontrolle. Das ist ein Problem für den katholischen Priester Ivan II.
Es gibt gute Katholiken, die das Gesetz abschaffen wollen, weil sie ein Problem mit der Finanzierung von Empfängnisverhütung haben. Katholische Krankenhäuser und Versicherungsfirmen sagen, das geht gegen die Lehren unserer Kirche. Für solche Mittel wollen wir nicht zahlen. Auch das Thema Abtreibung ist wichtig. Obamacare ermöglicht Abtreibungen. Viele Katholiken und auch Evangelikale finden das sündhaft. Sie wollen nicht in ein System zahlen, von dem sie sagen, es tue Böses.
Aber die meisten Gegner von Obamacare argumentieren noch grundlegender. Pater Ivan II erklärt, dass viele der Mitglieder seiner wohlhabenden Gemeinde vor allem den Beteiligungszwang ablehnen.
Sie sagen, der Staat beschränke ihre Freiheit. Plötzlich gibt es eine Verpflichtung, versichert zu sein. Das macht die Leute unfrei. Sie klagen, ich werde da in etwas reingedrängt, das ich gar nicht haben möchte. Auch die Versicherungsfirmen müssen alle möglichen Voraussetzungen erfüllen. Zum Beispiel müssen sie Menschen mit Vorerkrankungen aufnehmen. Aber ihre Kunden sagen, dafür wollen wir nicht zahlen.
Seit ihrer Gründung waren die USA ein Einwanderungsland. Die Versprechungen einer umfassenden Freiheit lockten viele kluge Köpfe aus aller Welt an. Die Eltern von Pater Ivan Tu kamen aus China nach Kalifornien. Seine Gemeinde liegt in den östlichen Hügeln Berkeleys, eine Gegend, in der nur wenige Studenten wohnen. Auf den Straßen dort sieht man nahezu keine Obdachlosen. Der Kaufpreis der meisten Häuser liegt jenseits der Millionen Dollar. Hier fühlt sich Pater Ivan wohl. Er ist froh, dass seine Eltern die Armut in China überwunden haben.
In general, the church believes in providing.
Die Kirche glaubt, dass jeder Mensch ein fundamentales Recht auf Gesundheitsfürsorge hat. Aber in meiner Gemeinde gibt es auch Menschen, die Gesundheitsversorgung nicht für ein Recht halten, sondern für eine Option, so wie es früher war, in den Zeiten vor Obamacare. Damals hatte jeder die Wahl. Wer versorgt werden wollte, musste dafür zahlen. Wer keine Versicherung haben wollte, wurde nicht gezwungen, eine abzuschließen.
Die Freiheit, nach dem eigenen Glück zu streben, ist das zentrale Ideal des US-amerikanischen Traums. Frei zu sein von staatlicher Gängelei. Den Erfolgreichen bietet das grenzenlose Möglichkeiten. Was aber geschieht mit Menschen, die dringend Hilfe benötigen? Gerade Einwanderern aus Mittelamerika fällt es schwer, ihre Gesundheitsversorgung zu sichern. Die Mexikanerin Olga Ventura kann sich oft keinen Arztbesuch leisten.
Ich kaufe lieber Mittel, die ich zu Hause machen kann. Tees zum Beispiel oder Öle. Für den Arzt reicht das Geld nicht. So viel verdienen wir nicht. Deshalb mache ich meine eigene Medizin. Die Rezepte finde ich auf YouTube.
Wer so lebt, geht ein hohes Risiko ein, erläutert Manuel de Paz aus El Salvador. In den USA ohne Krankenversicherung zu leben, sei wie russisches Roulette.
Hast du eine Ahnung, was es bedeutet, wenn man plötzlich krank wird und einen Krankenwagen braucht? Das kostet 3.000 Dollar, nur damit er dich zum Krankenhaus bringt. Wenn du dann einen Tag lang im Krankenhaus bleibst, kostet das womöglich 5.000, 10.000 Dollar. Wenn du ein oder zwei Wochen in der Intensivstation bist, dann geht das bis zu 50, 100, 150.000 Dollar. So sind die Kosten der Gesundheit hier in den Vereinigten Staaten.
Manuel de Paz lebt legal in den USA. Seinen Aufenthaltsstatus hat er mit Hilfe der Kirchenasylbewegung im Norden Kaliforniens bekommen. Die katholische Schwester Maureen leitet eine ökumenische Organisation, die bisher 9.000 Flüchtlingen einen offiziellen Asylantenstatus besorgt hat.
Einige unserer Leute hätten wohl gerne Obamacare, aber dafür müssten sie einen Grundbetrag zahlen. Das kann sich nicht jeder leisten. Ein paar haben sich eingeschrieben und sind zufrieden. Für sie ist Obamacare eine gute Sache, eine große Hilfe. Wenn sie eine Operation brauchen, können sie ins Krankenhaus gehen und sich operieren lassen, ohne viel zu bezahlen. Einige sind überhaupt erst durch Obamacare auf die Idee gekommen, sich eine Krankenversicherung zu besorgen.
Doch weit über die Hälfte der rund 2 Millionen undokumentierten Migranten in Kalifornien haben keinerlei Absicherung für den Fall einer schweren Krankheit oder eines Unfalls. So wie Olga Ventura.
Ich bin es gewohnt, für alles selbst zu zahlen. Das ist normal. In meinem Dorf in Mexiko hat niemand eine Krankenversicherung.
In den USA werden Einwanderer ohne Aufenthaltsgenehmigung, die kleine Delikte begangen haben, häufig drakonisch bestraft und schnell in ihr Herkunftsland abgeschoben. Aber Kinder, die auf US-amerikanischem Boden zur Welt gekommen sind, werden großzügig als Staatsbürger anerkannt. Olga Ventura hat 4 Kinder.
Zwei wurden hier geboren, 2 in Mexiko. Die beiden mit der Staatsbürgerschaft der USA sind versichert, die beiden anderen nicht. Mit ihnen habe ich es schwer. Ich gebe ihnen Tabletten, die wir aus Mexiko kennen, Aspirin und Tylenol. Ich mache Dämpfe gegen die Erkältungen und lege ihnen Umschläge auf die Brust.
Das Thema betrifft jeden. Wenn du $100,000 gespart hast, ein Haus kaufen möchtest und dir den amerikanischen Traum erfüllen willst, aber keine Krankenversicherung hast, dann kann es passieren, dass dir alles genommen wird. Du verlierst deine gesamten Ersparnisse. Wenn du mit deinem Sohn ins Krankenhaus gehst, weil sein Blinddarm gebrochen ist und er 2 Wochen lang bleiben muss, dann kostet dich das mindestens $50,000.
So kann relativer Wohlstand ohne Krankenversicherung schnell in den wirtschaftlichen Ruin und in die Obdachlosigkeit führen. Die Franziskanerschwester Maureen findet das grausam.
Die Bibel sagt uns, liebe deinen Nächsten. Man kann zum Beispiel für die Gesundheit seines Nächsten sorgen. Doch das entspricht so gar nicht dem System unseres Landes. Wir halten uns nicht an die Lehren des heiligen Franziskus. Für ihn war Gesundheitsversorgung ein Recht, ein Menschenrecht. Sie sollte nichts kosten.
Das Elend nebenan, unweit des Silicon Valley, grassiert die Armut. Sie hörten einen Beitrag von Andreas Boeke. Wenn Sie regelmäßig über Religion und Kirche in den Programmen des HR informiert werden wollen, dann empfehlen wir Ihnen den Newsletter der HR Kirchenredaktion. Sie können ihn im Internet bestellen unter der Adresse www.religion.hr.de.